Hey, ladies and gentlemen, das Plattenlabel Redfield Records feiert dieses Jahr sein 20-jähriges Bestehen. Ursprünglich aus der Hardcore-, Screamo-, Emo-Szene kommend, zeigt sich der breiter aufgestellte Musikgeschmack der Betreiber in immer wiederkehrenden Ausbrüchen aus den Grenzen dieser Genres. Und so finden sich im Release-Katalog Platten von Metalcore-Bands wie Any Given Day und Eskimo Callboy, Punk- bzw. Post-Punk-Formationen wie Marathonmann und Alex Mofa Gang, und auch dem Singer-Songwriter und Folk-Genre ist man zugetan. Dafür wurde 2017 mit Kursaal sogar ein eigenes Sublabel gegründet. Mein heutiger Gast ist der Chef von Redfield Records und der Host des Redfield Podcasts, in dem er mit verschiedenen Akteuren aus unterschiedlichen Disziplinen des Musikbusiness ins Gespräch kommt. Ist eine ausdrückliche Empfehlung, aber jetzt erstmal viel Spaß mit meinem kleinen Schnack mit Alexander Schröder.
War das nicht ganz so schlimm oder nicht ganz so geil? Ist?
Was wirklich drauf anliegen könnte, man Suicide by Tiger begehen.
Es gibt noch andere Feinde.
Hier werden nicht so viele Leute erschossen.
10.000 Mann, wir brauchen Pferde und Kanone.
Für den Plan super, die Welt geht zugrunde. Ne?
Hat die Kontrolle über sein Leben.
Es gab oft gar keine Anlage oder gar keine Anlage, die dann auch noch die Gitarren abnehmen wollte. Darum heißt es ja auch Gesangsanlage.
Ja, ja.
Das heißt also, Gesang wurde abgenommen und die Gitarre musste halt selber Lärm machen.
Ah, okay.
Ja.
Hab ich auch wieder was gelernt.
Ja, muss ja sein. Bisschen was will man ja auch mit nach Hause nehmen.
Cool.
Aber wo wir jetzt gerade so von alten Geschichten sprechen, kann das sein, dass Redfield Records gerade 20 geworden ist?
Ja.
Alter.
Ja, das ist schon erschreckend, ne?
2 Dekaden, das ist richtig erschreckend.
Ja, so ist es.
Wie fing das an?
Sollen wir eigentlich schon aufnehmen jetzt, oder was?
Wir sind schon mittendrin.
Nee, ich habe ja noch gar nicht auf Aufnahme gedrückt.
Ja, ich nehme zur Sicherheit dich ja auch mit. Also drück einfach mal drauf, wenn du Lust hast.
Ich drücke auf Aufnahme. Ja, okay. Ich dachte, du machst eine Intro oder so.
Das haben wir jetzt gerade doch gemeinsam ganz hervorragend gemacht.
Okay. Na gut. Wie fing das an? Das fing so an, dass es eine Band gab, eine Emo-Core-Band, die hieß That Very Time I Saw. Da habe ich gar nichts mit zu tun gehabt. Und die war relativ viel unterwegs in Deutschland, aber auch darüber hinaus. Und als sie ihre erste EP am Start hatten, hatten die sich überlegt, wie sie es veröffentlichen können. Und da es damals zu der Zeit auch nicht so richtig ein Label gab, dass das konnte oder wollte oder wie auch immer, wurde das dann selber veröffentlicht, sich einen Namen ausgedacht und dann ging es los. Ne?
Du hast es gerade gesagt, da hattest du gar nicht so viel mit zu tun.
Mhm. Genau, ich bin ein bisschen später reingekommen. Ich bin so 2-3 Jahre später vielleicht reingekommen.
Ah, okay. Also
das war ja so eine Art Bandlabel. Da waren so 2-3 Leute in der Band, die sich dann natürlich um dieses Ding gekümmert haben. Und das war ja dann auch so selber CD veröffentlicht, viel gespielt, Leute gekannt. Und dann kommt ja das eine zum anderen und fragt die eine Band, du, wollt ihr das nicht auch machen? Und dann haben die das halt auch gemacht. Und dann kam ich so nach den ersten Veröffentlichungen, habe ich quasi den einen Gitarristen kennengelernt in einer Berufsschule in Düsseldorf. Und ich habe damals bei einer Promo-Agentur gearbeitet und er bei JKP, also bei der Plattenfirma von den Toten Hosen. Genau, und dann haben wir festgestellt, also da sind wir haben uns sehr schnell befreundet.
Mhm.
Und haben aber auch parallel festgestellt, dass wir gerade bei schulischen Sachen auch sehr gut zusammenarbeiten können. Und dann ergab so das eine das andere und dann haben wir quasi tagsüber die Ausbildung oder den richtigen Job gemacht und abends eigentlich immer dein Label. Und das war eigentlich so ein...
Für diese 2-3 Bands dann?
Ja, das wurden dann so stetig mehr. Also das ging dann relativ zügig weiter. Natürlich erstmal so in diesem Emo-Core-Umfeld und natürlich alles so also bei den Bands ja auch auf Hobbybasis. Und so nahm das dann alles seinen Lauf.
Okay, und dann, da waren es CD-Veröffentlichungen.
Ja. Beziehungsweise CD und dann irgendwann kam dann auch mal eine Schallplatte, aber das war schon CD-Zeit. Ja?
Mhm, 20, also Anfang der 2000er. Da war ja
genau.
Streaming noch überhaupt nicht zu rechnen.
Nee. Ich glaube, wir waren 2008 haben wir unseren ersten Digitalvertriebsdeal gemacht.
Aber da ging es doch auch noch nicht um Streaming, da ging es doch eher um sowas wie digital verkaufen.
Ja, ich weiß noch damals, wir waren bei Feintunes und die hatten tatsächlich auch noch so einen eigenen Shop.
Ja.
Einen Download-Shop.
Ich erinnere mich.
Und das war, glaube ich, tatsächlich erstmal so das Ding. Dass es erstmal hieß, so, da in dem Shop gibt es das und dann kann man das irgendwann mit Apple und so weiter. Und das war ja am Anfang wirklich noch total, total nischig. Ja.
Wie war damals so eure Ansicht von Digitalverkäufen? Weil ich erinnere mich, ich hatte selber mal ein ganz, ganz kleines, nischiges Label, wo ich mich dann auch damit auseinandergesetzt habe und ich dachte nur, warum sollte man bessere MP3s verkaufen? Mhm. Weil ne, du kannst CD und du kannst Platte haben. Das war für mich so, es war nicht verständlich, warum man im Internet, wo ich ja noch alte Napster-Zeiten kenne,
kenn ich auch.
Wo man dann denkt, warum sollte man dafür was bezahlen? Wie war das bei euch?
Das ist eine gute Frage. Also, das haben wir nie diskutiert, ehrlich gesagt, solche Fragen. Für uns war das tatsächlich eher so, dass wir, also ich glaube, wir haben so in unserer DNA eigentlich immer, dass wir nach vorne gucken wollen und dass wir gucken wollen, was es so für neue Dinge gibt und das dann ausprobieren. Und so sind wir, glaube ich, eher rangegangen, dass wir gesagt haben, ey, wissen wir jetzt gar nicht so genau, wo da die Reise hingeht, aber lass uns das doch mal machen. Das ist doch erstmal cool, wenn man da dann auch einfach vertreten ist. Ich muss gestehen, solche Fragen haben wir uns gar nicht gestellt. Kann mich nicht dran erinnern.
Wahrscheinlich sehr gut, dass ihr das nicht getan habt und einfach machen.
Ja.
Wie ist das heute so im Verhältnis? Physikalische Tonträger und digitale Verkäufe. Und natürlich noch an die Seite gestellt Streaming.
Also erstmal sind die Einkommensverhältnisse, jetzt so ganz grob gesagt, physisch, digital 50-50.
Okay.
Nee, warte mal, das war falsch. Das ist nicht 50-50, also das Ding ist halt, das Streaming wird natürlich absolut immer größer. Aber fangen wir mal so an, Streaming wird halt immer größer. Das Streaming macht, glaube ich, mittlerweile, keine Ahnung, 80-90% der Digitalumsätze aus. Download ist quasi kaum noch existent. So. Mhm. Und dann muss man es halt wirklich runterbrechen. Es ist sehr, sehr variabel, hängt von der Musikrichtung und dem Künstler natürlich ab. 50-50 ist es jetzt auch schon wieder nicht mehr. Das war es vor 3-4 Jahren vielleicht. Wenn ich mir das so jetzt überlege, ist es schon digital, ist mehr 60-40, vielleicht sogar noch mehr digital. Das ist immer schwierig zu sagen, weil das ja auch immer von der Vertriebsstruktur eigentlich abhängt.
Klar. Aber ich meine, wer sich 20 Jahre hält, der wird über eine potente Vertriebsstruktur verfügen.
Ja, das ist zum Beispiel ein Thema, mit dem wir uns sehr stark beschäftigen. Wir sind natürlich beim Digitalvertrieb, aber wir machen den Vertrieb seit Anfang des Jahres selbst. Also den physischen Vertrieb. Ne? Also das sind auch so Themen, mit denen wir uns viel beschäftigt haben und wir eigentlich festgestellt haben, warum sollten wir einen Musikvertrieb noch involvieren, wenn wir es doch eigentlich vielleicht sogar, besser können, zumindest unserer Ansicht nach, aber wir sehen da deutliche Vorteile eigentlich, es selber zu machen, weil auch die technischen Möglichkeiten, und das ist wieder ganz gut zu sehen, ne, in all diesen 20 Jahren, sich so dramatisch verbessert haben, dass man dazu definitiv in der Lage ist.
Physikalischer Vertrieb bedeutet nur in Deutschland, europaweit oder weltweit?
Das kann man halt immer mittlerweile alles gar nicht mehr so trennen, finde ich. Also ich würde schon sagen, also das ist natürlich international, weltweit. Ich meine, Leute bestellen bei uns im Shop ja auch weltweit. Also unsere Struktur ist ja, wir haben den eigenen Shop. Wir sind aber durchaus auch in der Lage, Amazon zu beliefern, Händler zu beliefern. Pushen das dann aber nicht mehr so, sondern machen es schon auch mehr so auf Nachfrage oder insbesondere bei bestimmten Releases, bei bestimmten Musikrichtungen dann spezialisiert für die Spezialhändler sozusagen. Mhm. Und wenn man jetzt eine Band hätte, wo sehr viel in den USA geht, dann würde man da mit jemandem zusammenarbeiten. Oder wenn man das in Finnland hat, dann in Finnland oder so.
Klar. Ne? Aber genau. dann auch eher so projektorientiert, wenn man so will. Also
auf jeden Fall.
Okay.
Ja, genau.
Ja. Okay. Das heißt, im Grunde genommen werden oder können bei jedem Album, was ihr veröffentlicht, die Karten neu gemischt werden, mit wem man sich zusammen telefonieren muss, weil es vielleicht, keine Ahnung, weil der Bassist vielleicht gerade aus Finnland kommt. So.
Ja, also das ist ja, sollte man ja eigentlich eh immer so machen. Ne? Also wie kriegt man das Beste raus so aus diesem Ding? Also Das ist ja eh eigentlich schon, also erweitert unsere Philosophie gewesen, wie machen wir aus wenig, aus dem wenigen, was wir haben, so das meiste. Und da muss man dann natürlich dann noch einfach so genau arbeiten, meines Erachtens. Ne?
Ja, selbstverständlich. Ich meine, ihr macht das ja nicht als Hobby.
Nee.
Ihr seid ja, wie viele Leute seid ihr bei Redfield?
Aktuell sind wir zu fünft,
okay.
Weil es nicht alles Vollzeitkräfte sind.
Okay. Und haben sich jetzt so die letzten, naja, fast anderthalb Jahre auf euch ausgewirkt?
Also es fing halt so an, dass, also neben der Tatsache, dass natürlich keine Konzerte stattfinden und klar, so weiter, das ist ja bekannt, dass die Streaming-Zahlen tatsächlich eingebrochen sind um 20-30% in den ersten Monaten. Da hat sich das aber alles sehr stark stabilisiert und dann hat ja eigentlich jedes Label geguckt, was es zusätzlich noch veröffentlichen kann. Und auch die Künstler waren ein bisschen kreativer dann auch oder haben schneller dann Sachen aufgenommen. Und da muss ich sagen, sind wir nach diesen ersten Monaten tatsächlich wieder relativ gut so klargekommen, weil wir gemerkt haben, dass der Zuspruch von den Fans, von den Leuten, die Musik hören und auch Musik kaufen, eigentlich gut und groß ist. Wir haben Platten veröffentlicht und die dann eigentlich auch sehr gut verkauft. Also das muss ich schon sagen. Klar fehlt natürlich dieser ganze Aspekt Tourverkäufe, die jetzt bei unseren Bands jetzt gar nicht so immens sind. Also,
echt nicht?
Nee.
Da hätte ich wirklich gedacht, dass, weil es ist ja natürlich nicht ausschließlich, aber gerade in dieser ganzen szenigen Ecke, so Post-Hardcore oder quasi alles, was ein Chor hinten dran hat. ich dachte, da ist, naja, da sind Plattenverkäufe auf Tour sehr wichtig, wobei wahrscheinlich mittlerweile sogar eher Merch, ne?
Also Merch ist halt krass, definitiv. Also Merch ist unglaublich viel. Tonträger sehen wir in dem Bereich ganz, ganz wenig. Wenn es da wieder nischiger wird und, sag ich mal, so ein bisschen punkiger, dann definitiv wieder mehr. Aber für das, was wir so machen, im Großen und Ganzen, sind die Tourverkäufe nahezu irrelevant, muss ich ehrlich gestehen. Also aber dieser Promo-Marketing-Effekt sozusagen, oder der Promo-Effekt, der fehlt natürlich, dass Bands dann irgendwie unterwegs sind, was zu erzählen haben.
Also da läuft es dann so, dann packt man, vereinfacht gesagt, 1000 CDs ein, 1000 T-Shirts und 100 CDs.
Ja, das ist... Könnte ganz gut so passen.
Hey. Ja, okay, ja gut, dann ist es wahrscheinlich einfach ein Publikum, was die, würde ja auch Sinn machen, erstmal die Musik hören und dann eventuell auch kaufen oder entscheiden nicht zu kaufen und das Konzert ist dann eher so dieses soziale Happening, was dann stattfindet.
Genau, oder viele Leute kaufen es dann ja auch wirklich dann direkt, also die Fans, die es haben wollen, die kaufen es dann direkt online, ne? Und eine Band geht ja dann oft ein bisschen später vielleicht auch auf Tour und dann haben die das alles schon. Ja.
Macht ihr selber auch Merch oder macht das dann die Band für sich? Oder
das ist macht die Band für sich.
Okay. Ja, ja. Also da habt ihr überhaupt nicht die Finger drin.
Nee, das sollen die Bands schön alleine machen. Wir haben natürlich hier und da ein paar T-Shirts so im Shop, so, aber im Großen und Ganzen, die Merch-Rechte liegen ja auch immer dann exklusiv bei der Band. Ja, ja.
Ja gut, man hört ja auch immer wieder von den großen bösen Labels, die dann diese 360-Grad-Deals machen und quasi das gesamte Schaffen der Künstler, nahezu das ganze Leben einkaufen und von allem ihren Cut haben wollen.
Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben dargestellt, ne? Also dem muss ich ja gegenüber, also da muss ich dann natürlich auch sagen, da musst du dir aber auf der Gegenseite auch mal angucken, was der Künstler vielleicht kriegt, ne? Weil es ist ja jetzt nicht so, dass die das einfach so nehmen für nix, beziehungsweise am Ende verhandelst du das ja auch. Und das ist tatsächlich so, ich kann das zumindest für meine Seite oder für unsere Seite sprechen, wenn wir nur alleine jetzt von CD-Verkäufen leben müssten, das würde halt auch nicht funktionieren. Ne? Da würde halt der Künstler auch sehr unglücklich, glaube ich, werden, weil wir dann quasi nichts leisten können. Also das hat natürlich auch einfach einen ernsten Hintergrund, wenn solche Deals gemacht werden. Ich weiß um die Problematik bei 360-Grad-Deals und dass die dann oft auch sehr negativ behaftet sind. Wir machen sie jetzt nicht. Aber wie gesagt, man muss dann aber auch immer fairerweise, glaube ich, gucken, was kriegt der Künstler dafür, ne?
Ich glaube, das wird auch gerade gerne von Künstlern so dargestellt, die, wären sie nicht so erfolgreich geworden, wie sie es dann letztendlich sind, mit diesem 360-Grad-Deal wahrscheinlich sehr, sehr, sehr gut und auch sehr sicher gefahren werden. Und dann mit einsetzendem Erfolg würde man dann gerne die Verträge neu verhandeln, weil man feststellt, okay, da ist mehr für uns drin. Und ja, wenn dann ein Label sagt, nee, darum haben wir einen Vertrag, das war ein Investment. Und das ist ja halt auch eine Sache, was Labels machen, die gehen ja erstmal in Vorkasse.
Absolut.
Ja, und ja. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich glaube, es ist bei vielen Labels auch so, dass dann eine Platte, die sich gut verkauft, gemacht wird, um 4 oder 5 durchzubringen, die sich vielleicht nicht so gut verkaufen, die den Break-Even nicht erreichen oder noch schlimmer oder wie auch immer.
Ja, klar. Also das ist bei Indie-Labels sehr oft der Fall. Also das Glück hat man nicht oft.
Wie viele Platten, ich meine 20 Jahre, wie viele Platten habt ihr rausgebracht?
Ich glaube so ganz grob 150 Releases haben wir.
Okay, und natürlich jetzt ohne Namen zu nennen, wie viel waren da von 150 Releases? Und in jedem steckt viel Arbeit.
Ja.
Viel, viel Arbeit. Wie viele waren von diesen 150 so, dass man sagen könnte, das hat sich finanziell mehr als gelohnt?
Kennst du das Pareto-Prinzip?
Ja, ja.
80-20.
80-20.
80-20, ne, ist das, glaube ich.
Ja, oder ich glaube, 80-20 ist ein Teil aus dem Pareto-Prinzip.
Ja, also im Grunde genommen sind das so diese Zahlen, mit denen jongliert wird, dass man oft so sagt, so ey, krass, alles kannst du auf diese Formel dann am Ende runterbrechen. So, ne? Du machst irgendwie, eigentlich sollte es ja so sein, dass du mit 20% Arbeit 80% Erfolg hast, aber oft ist es dann einfach andersrum. Ne?
Ja, und du kannst diese Formel halt auch so drehen, wie du willst, und es passt immer.
Ja, ja. Nee, also im Prinzip, ich glaube, also ich habe es jetzt nicht auf dem Blatt nachgerechnet, aber grob kann das natürlich schon so sein, weil es jetzt auch nicht bedeutet, dass wir 80% Rohrkrepierer jetzt hier haben, so. Aber natürlich ist es so, also Indie-Label heißt jetzt auch nicht, dass wir hier alle mit dem Rolls-Royce durch die Gegend kurven, ne?
Nee, genau das meine ich ja. Also nur, wenn dann zum Beispiel ein Album da ist, wo man sagen kann, okay, das hat die Kosten eingespielt. Und wenn man das dann hochrechnen würde, wenn jedes Album finanziell sich so entwickeln würde wie das, dann hätten wir nicht die Möglichkeit, mehr als ein Album nach dem anderen zu planen.
Naja, ja.
Aber du brauchst halt manchmal auch schon diese Ausreißer, wo du dann sagen kannst, okay, jetzt haben wir hier auch mal ein bisschen Spielgeld, um mal was zu riskieren, ohne direkt mit dem Bankrott kalkulieren zu müssen.
Ja, wobei riskieren in dem Sinne versuchen wir schon nicht zu viel, definitiv nicht. Aber wie gesagt, also das, was du da meinst, das trifft es auf jeden Fall.
Was meinst du mit nicht zu viel riskieren? Keine allzu großen Sprünge machen oder?
Also was ich schon sagte, mit möglichst wenig viel erreichen. Ne? Also wir waren einmal in unserer Karriere sozusagen tatsächlich so weit, dass wir fast die Biege gemacht hätten. Und da war das ganz klar so, dass wir als junge Typen, die sich dann in dem, das kann ich so nach oder rückblickend dann noch sagen, wo wir uns eigentlich nicht so ganz einig waren, aber das nie so richtig ausgesprochen haben oder irgendwie dem anderen einfach so ein bisschen haben machen lassen, so waren wir tatsächlich mit einer Band tatsächlich mal an so einem Punkt, wo wir zu viel Geld zu wild ausgegeben haben, dass wir gar nicht unbedingt hatten, einfach so aufgrund von so ein paar diffusen Gefühlen oder wegen einer etwas diffusen Faktenlage, wo hier und da mal so ein positives Aufblitzen war, ne? Und das ist ja oft dann auch die Gefahr in der Musikbranche, dass es dann sehr schnell sehr viele Leute gibt, die gewisse Mechanismen abspulen und sagen, dass der Song, das ist so ein Radiosong und solche Geschichten und ja,
ganz
und
kurz,
da muss man dann höllisch aufpassen.
Diffus, du hast das jetzt Ganze auch sehr diffus umschrieben. Ist das was, wo man einfach nicht genauer ins Detail gehen sollte, weil es dann unfreundlich wird oder?
Nee, das nicht. Also
es hörte sich jetzt für mich so ein bisschen so an, mit irgendeinem Ding, was wir rausgebracht haben, da kam dann viel Geld und dann,
Nee, da kam nicht viel Geld.
Ach, da kam nicht
viel
Geld.
Das war ja das Problem.
Okay, nee. Dann musst du mir das kurz erklären. Das will ich jetzt wissen.
Also die Idee war eigentlich so, oder es war halt so, dass man da Musik hatte von einer Band, die rückblickend noch gar nicht so weit war, aber man irgendwie so getrieben war von dieser Musik und von einigen positiven Einschätzungen anderer Leute, dass man das Gefühl hatte, naja gut, wenn nicht jetzt, wann dann? So, das Ding geht durch die Decke Und wenn du dann natürlich auch Leute hast, die dann sagen, ja, das glaube ich aber auch. Und man dann versucht so ein bisschen, und das ist das, was nach wie vor viele Leute ja auch glauben, naja, wenn ich es einfach groß spiele, dann wird es schon groß. Ne? Wenn ich viel Geld in die Hand nehme und einfach die vermeintlich besten und größten Promoter einschalte, naja, dann kann das ja gar nicht. Dann kann das ja gar nicht schlecht werden. Dann muss das ja irgendwie gut werden. Ja, aber da war da halt das Learning so, nee, das ist am Ende dann auch nicht so. Ne? Und wie gesagt, da war das tatsächlich so, wir haben das Label damals zu zweit geführt und da war das dann so, dass einer von uns beiden da sehr hinterher war, da sehr dran geglaubt hat und der andere eigentlich das gar nicht mehr so kritisch hinterfragt hat.
Mhm.
Ne? Und da hätte man eigentlich schon eher vielleicht versuchen müssen, das zu klären oder eine Notbremse zu ziehen. Aber andererseits, hinterher ist man immer schlauer. Ne? Also am Ende, wir haben ja dann schon irgendwie auch dran geglaubt.
Ja, gut, wenn man, das ist ja so eine Struktur, die sich einfach auftut, wenn man sagt, ich habe jetzt so lange darauf hingearbeitet, weil ich glaube, dass das passiert, man muss ja dann irgendwann daran glauben. Und vielleicht auch, weil man schon zu viel da reingesetzt hat, als dass man das den Gedanken sterben lassen kann, bevor er wirklich auserzählt ist.
Das kommt natürlich noch dazu, hast du völlig recht. Naja, klar, irgendwann kommt man an einen Punkt, wo man sagt, naja gut, dann müssen wir jetzt durchziehen. Irgendwie ja. So, ne?
Jetzt geht so point of no return.
Ja, richtig.
Ja.
Ja, das hat uns fast dann irgendwie das Genick gebrochen, muss man ganz klar sagen.
Du hau raus.
Lernt man auf jeden Fall draus. Also das war wirklich sehr, sehr, in der Vorstellung gut. Um daraus zu lernen. Aus Fehlern muss man lernen. Und das war eine Sache, wo wir sehr viel eigentlich dann mitgenommen haben von.
Ja. Wo seid ihr jetzt? Also, naja, blöd, ganz blöd gefragt. Ja. das war ganz doof. ihr seid ja musikalisch jetzt auf jeden Fall schon deutlich offener als in den Anfangstagen. Ihr habt Singer-Songwriter, ihr habt punkigere Sachen, ihr habt deutsch-punkigere Sachen. Würdet ihr jetzt von euch behaupten, so das ist jetzt unser Platz, jetzt und für immer, oder würdet ihr da gar nicht ausschließen, auch mal andere Sachen oder andere Ufer zu erkunden?
Das machen wir ja schon. Also tatsächlich ist es so, wenn man sich die Geschichte von Redfield Records anguckt, ist es ja so, dass wir eigentlich immer schon relativ variabel aufgestellt waren. Wenn du sagst Singer-Songwriter, haben wir schon sehr früh gemacht mit Jeff Cordell. Das war so unser erstes US-Signing in Anführungsstrichen. Also,
okay.
Also das war schon damals für uns, ich glaube 2006, 2007 eine richtig große Nummer. Der kam zwar so mit seiner Band Gamefaced aus dieser Emo-Core-Indie Welt, aber hat halt wirklich so Singer-Songwriter gemacht, auch so mit Amerikaner-Anleihen und so. Das haben wir immer schon gemacht. Wir haben auch immer Indie-Bands gemacht. Nur am Ende sind wir natürlich in der Anfangszeit für diese Emo-Core-Geschichten bekannt gewesen. Und dann so seit 10 Jahren sind wir halt relativ groß geworden mit diesen ganzen Metalcore, Electric-Core-Sachen. Wir haben aber immer auch andere Sachen gemacht. Das wird nur nicht so richtig deutlich. Und wir werden das auch immer machen, weil eigentlich auch die Geschmäcker von uns so unterschiedlich sind oder wir eigentlich so diese Musik komplett lieben. Und es ist ja definitiv auch so, dass wir noch breiter aufgestellt sind. Wir haben ja ein Sublabel, Kursaal heißt das. Da machen wir zum Beispiel Indie-Folk oder Indie-Rock und so. Also das ist nochmal was ganz anderes zum Teil. Und das gibt uns natürlich dann einfach nochmal richtig großen Spielraum, uns selber in gewisser Weise auch zu verwirklichen, und man muss dann auch ja mal ganz ehrlich zu sich sein, will ich denn mit irgendwie 50 oder so, will ich dann noch irgendwelchen 20-jährigen Metalcore-Kids irgendwie erzählen, wo meiner Meinung nach der Hase lang läuft, also das fände ich dann auch echt ein bisschen peinlich, ne?
Ja.
Peinlich, also das ist dann so, ich will halt, fühle mich ja auch nicht als Berufsjugendlicher oder so und will das, muss das auch nicht sein, so, dann, man kann ja auch mit Würde altern.
Man kann es versuchen. Es schaffen offenbar nicht viele, aber bin ich ganz bei dir. Ich habe neulich irgendwo gelesen, die Musik, die im Endeffekt immer für alles für einen bestimmen wird, ist die, die man zwischen 16 und 26 gehört hat.
Das kenne ich, das trifft, glaube ich, auf viele Leute zu.
Trifft das auf dich zu?
Nee, das glaube ich nämlich nicht. Also natürlich hat man da so eine gewisse emotionale Bindung vielleicht so zu, aber darüber habe ich öfter schon mal nachgedacht. Tatsächlich sehe ich es nicht so, aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich sehr, ich habe halt total einen breiten Musikgeschmack am Ende. Also mich interessiert das alles irgendwie.
Mhm. Ja, es, würde ich auch so sehen, aber also die Platten, gut abgesehen die aus der wirklichen Heavy-Metal-Phase von mir mit 16, die vielleicht nicht, aber so alles danach, doch, das sind zumindest die Platten von damals, die ich immer wieder auflegen kann und wo ich mich immer wieder gut beifühle.
Das werde ich sicherlich auch haben, aber das habe ich ja andererseits auch wieder mit Sachen, die ich neu entdecke. Also wie gesagt, also so, ich kann das für mich gar nicht so unterschreiben, kenne das aber und sehe das auch im Freundesbekanntenkreis so mit Sicherheit, ja.
Haben eigentlich, und da habe ich schon mit einigen Leuten im Podcast drüber gesprochen, haben eigentlich Bands gerade eine harte Zeit? Also das Konstrukt Band?
Du meinst jetzt in der Pandemie als Konstrukt
generell. Also ja. Corona unabhängig. Es wirkt so, ich meine gut, in den Szenen geht das immer, aber so im großen Kontext sind die Bands, die man kennt, heute eigentlich die schon seit mindestens 10, 20 Jahren da sind. Also Chili Peppers und Foo Fighters, sowas. Gibt es noch neue Bands, die, oder anders, weil ich glaube nicht, dass es das gerade gibt. Woran liegt das, dass Bands gerade in der öffentlichen Wahrnehmung nicht so eine große Rolle zu spielen scheinen?
Boah, das ist eine schwierige Frage. Musst du wahrscheinlich dann auch Bands fragen, aber
aber dann könnten die meinen, ich frage, sag mal, warum kriegt ihr es eigentlich nicht hin?
Ja. Und so aber du ja meinst jetzt tatsächlich, also die Leute, die du ansprichst, wirklich so Rockstars, also richtig berühmte Bands sozusagen, also die Headliner von morgen sozusagen, das ist ja immer das, was so durch die Gegend geistert. Wer spielt denn jetzt demnächst mal irgendwie da und der Headliner?
Genau.
Boah, das ist eine schwierige Frage. Also ich glaube, ohne das jetzt quasi belegen zu können, dass zu den Zeiten, als diese Bands jeweils angefangen haben, dass vielleicht dann auch einfach das so ein bisschen einfacher war, dass sich eine Band rauskristallisiert. Es muss ja nicht immer die beste oder so sein, aber es kann halt einfach sein, dass sich das so rauskristallisiert, dass es jetzt viel zu viele Strömungen gibt und viel zu viele News so auf einen einprasseln. Mhm. Das könnte vielleicht so der Fall sein.
Also ich weiß nicht, was für ein Baujahr du bist, aber du wirst wahrscheinlich die Grunge-Zeit aktiv miterlebt haben.
Genau, ich bin Baujahr 1980, das heißt, ich bin 40 Jahre alt.
Dito.
Ja,
so, also, ja. Also 90er, ne, Grunge, danach kam ja Punk, also 94 kam dann ja Punk zurück und da war es ja dann ja so, dass Bands wie natürlich erst Nirvana, aber auch die Pumpkins, Pearl Jam, Alice in Chains, dann kam irgendwann New Metal, also so die ganzen 90er waren ja Bandmusik und auch so in der öffentlichen Wahrnehmung. Und klar, es gab natürlich noch Pop, aber es war halt sehr, sehr hart getrennt. Und die Bands hatten auf jeden Fall was zu sagen. Und da waren halt große Festivals mit fast ausschließlich Bands, die keine 5 Jahre alt waren. Und das kannst du heute im Großen, glaube ich, gar nicht mehr machen, weil da irgendwie scheinen Bands gerade eine Durststrecke zu haben.
Das kann durchaus sein, aber dann mal so als Gegenfrage, gibt es denn genügend Einzelkünstler und Künstlerinnen? Die so schnell so groß geworden sind?
Ja, würde ich doch sagen.
Ja?
Ja. Also wenn,
gar nicht so sagen. Ja.
Also ich meine, gut, das ist natürlich das Poster-Girl Billie Eilish, die ja von 0 auf 100 gegangen ist. Aber auch gerade so Sängerinnen, da gibt's, da passiert so viel interessantes Zeug. Da hatte man ja in den 90ern, gut, du hattest so ein paar so Zuckerpop-Sängerinnen, aber so im extremeren Bereich hattest du eigentlich nur Björk. Und ansonsten war da nicht so viel los. Und ich habe den Eindruck, dass das passiert jetzt auch so vom prägenden Faktor her mehr, als dass Bands irgendwas bringen.
Das hängt vielleicht dann aber auch ein bisschen, also ich muss gestehen, ich bin da einfach nicht so drin in dem Bereich, aber das hängt dann vielleicht aber auch einfach mit den Musikrichtungen zusammen, ne? Wenn es halt weniger Rock gibt, Rock ist ja eigentlich so von Bands geprägt.
Genau.
Und wenn es dann einfach weniger Interesse an Rock gibt, ist es vielleicht automatisch so, dass dann einfach Bands weniger am Start sind. So.
Aber würdest du sagen, es gibt weniger Interesse an Rockmusik?
Ja, ich kenne diese ganzen Geschichten. Ich persönlich sehe es jetzt nicht unbedingt so, zumindest jetzt, ich kann das global immer ganz schwer sagen, also zumindest jetzt so, ich sag mal, Deutschland, Europa so ein bisschen, sehe ich es jetzt nicht so, ehrlich gesagt. Wenn man jetzt natürlich nur auf Top 10 und Charts und so schielt, kann das vielleicht sein.
Mhm.
Aber das, also ich sehe es nicht. Naja.
Okay.
Ja.
Jetzt muss ich kurz nachdenken. Ich frage mich auch die ganze Zeit, an wen du mich erinnerst, aber ich glaube, jetzt habe ich es gerade. So,
oh, jetzt kommt's.
Tim Ferriss.
Ist das so? Sieht der so aus wie ich?
Ja, ein bisschen. Also,
ist abgefahren.
Also so die ganze Gesichtspartie. Wie bist du eigentlich zum Podcasten gekommen?
Ich hatte die Idee mit dem Redfeed-Podcast schon ewig im Kopf. Einfach so aus der Prämisse, weil ich selber eigentlich auch gerne Podcasts höre, um mich quasi weiterzubilden in dem Sinne. Und habe mich die ganze Zeit gefragt, warum gibt es denn das, was ich gerne höre? Warum gibt es das denn nicht für die Musikbranche? Das wäre echt total spannend, mal zu hören, wie andere Musikschaffenden das irgendwie so machen, wo die so herkommen. Und nachdem ich es dann so 2-3 Jahre im Kopf hatte, habe ich es tatsächlich dann einfach mal gemacht. Also ich mache quasi das, was ich gerne hören möchte. Freue mich darüber, wenn andere Leute das auch hören wollen. So, aber so einfach entstand das eigentlich.
Also für dich ist wichtiger, mit wem du in dem Moment sprechen kannst und die Geschichten, die sie dir erzählen.
Genau, also dieser Podcast, der Redfield Podcast, verfolgt jetzt nicht irgendwie ein Business-Konzept oder so, ne? Sondern es ist tatsächlich so, dass ich eigentlich so für mich festgestellt habe, so, naja, ich sitze hier in einer niedersächsischen Provinz, das heißt, ich muss eigentlich immer rausfahren, wenn ich jemanden treffen will. Das heißt, in all den Jahren gibt es natürlich schon ein gewisses Netzwerk, aber es ist schon so, ich meine, das kennt ja jeder beruflich wie privat, man muss sich natürlich auch immer anstrengen, so, wenn man sein Netzwerk halten will. Wenn man Freunde halten will, man muss sich schon noch anstrengen, man muss aufeinander zugehen. Das ist manchmal gar nicht so einfach, wenn man hier so sitzt und quasi für jedes Konzert auch, das man besuchen will, außer es irgendwie in Osnabrück und Bielefeld, halt auch wirklich mal so 1-2 Stunden im Auto sitzt. So. Und genau, und da war eigentlich so, und das in Kombination mit der Tatsache, dass ich eigentlich gedacht habe, so, ich muss mich mal irgendwie weiterbilden eigentlich. So. Aber wie kann ich das denn für die Musikbranche überhaupt machen? Und da bin, oder auch ein bisschen Inspiration einfach auch sammeln für gewisse Themen. Und da bin ich eigentlich so drauf gekommen, dass ich gesagt habe, na gut, dann treffe ich mich einfach jede Woche mit einer Person und frage die einfach eine Stunde lang aus. Jetzt mal überspitzt gesagt.
Ja, ja, klar.
Und das ist jetzt so ein bisschen mein Mehrwert, wo ich sehr egoistisch vielleicht erstmal gedacht habe, na gut, so machen wir's. Und wenn das dann natürlich noch weitere Leute interessiert und die mithören wollen, umso schöner.
Mhm. Und den, also du hast den Ende 2019 angefangen, ja. Oder?
Ja, zum Reeperbahn-Festival im September.
Ah, okay. Und okay, also das war keine Reaktion zum Beispiel darauf, dass man in Corona-Zeiten weniger zu tun hat. Das ist kurz vorher passiert.
Nee, das war schon viel vorher, genau, viel eher, ja.
Okay. Wie war das, als du damit angefangen hast? Wie, ich meine, Podcast in Deutschland, das kam da ja auch erst so gerade hoch.
Ja, geht so, ne? Also ich fand immer so, wenn die Musikbranche anfängt, was zu machen, dann muss man eigentlich tierisch aufpassen, dass es nicht schon zu spät ist. Also ich hatte eigentlich das Gefühl, ich bin schon extrem spät dran, hoffentlich nimmt das überhaupt noch jemand
wahr. Echt, fandest du?
Ja, voll.
Was hast du vorher an deutschen Podcasts so gehört?
Ich höre sehr gerne den OMR-Podcast. Online Marketing Rockstars, ne? Genau. Den höre ich sehr gerne. Also, das ist natürlich so ein Digital Marketing Startup, wie auch immer, Digital Podcast. Dann gibt es noch einen sehr nischigen Podcast, den Kassenzone Podcast, der beschäftigt sich mit E-Commerce. Solche Podcasts, die höre ich eigentlich sehr gerne. Dann gibt es noch einen englischen Podcast, How I Build This heißt der.
Ja.
Genau, sowas dann.
Den kenne ich, glaube ich.
Ja, der ist mega, mega gut.
Aber wer macht den nochmal?
Ja,
warte. Wir könnten jetzt natürlich nachgucken, aber das wäre zu einfach.
Ein etwas exotisch anmutender Name war das, glaube ich.
Ja.
Aber ich komme jetzt tatsächlich nicht mehr drauf. Aber der ist halt, wenn man sich das anhört, ne, wie die gemacht sind, das ist ja fast wie so ein Hörspiel auch, sondern mit extra Musik, die dann im Hintergrund läuft und so. Mega gut gemacht.
Findest du sowas bei Podcasts gut, wenn die sehr produziert sind? Oder
ich finde das mega in dem Fall. Ich finde das mega. Ich weiß aber auch, was das für eine unglaubliche Arbeit ist. Also das ist ja wirklich ein Podcast. Also der ist ja gar nicht jetzt so, dass man das Gefühl hat, dass der durchproduziert ist, sondern diese Gespräche sind ja total authentisch und auch wirklich gut und lustig und unterhaltsam. Ne? Da spricht der ja zum Beispiel mit den Gründern von Sub Pop also Sub Pop, dem Label, aber auch genauso mit so Leuten, wie die irgendwie Delta Airlines gegründet haben, so richtig so, ey, mega, mega Geschichten einfach, ne? Und da, ich finde das geil, also das ist richtig, richtig gut produziert, das muss man wirklich so sehen, das macht Spaß zu hören.
Ja, absolut. Absolut. Und da finde ich es teilweise so komisch, dass bei den amerikanischen Podcasts, die ja ganz klar das Ganze erstmal so rausgebracht haben, du hast teilweise ziemlich kleine und vermeintlich unbekannte Podcasts, die top produziert sind. Und du hast teilweise Episoden von den wirklich Großen, wie zum Beispiel der eben genannte Tim Ferriss, den ich auch sehr gerne höre. Der hatte mal eine Zeit lang, wo der auch das Ganze über Calls gemacht hat, da passte nichts. Also die Soundqualität war schlecht und das Laut-Leise-Verhältnis, das stimmte überhaupt nicht. Und da dachte ich mir, also jemand, der so viel, so viel auch durch seinen Podcast bekommt, und der ja auch wirklich Kohle mit verdient.
Ja.
Das ging mir nicht in den Kopf.
Ja, geht mir aber genauso. Also es geht mir gar ganz viel im Podcast so, wo ich das höre und denke so, naja, Geld sollte eigentlich kein Problem sein, warum kriegt man es nicht hin?
Aber das ist ja nur natürlich jeder selber wissen. Ja, klar. Mhm. Aber das ist es halt, wenn dann so Podcasts, wo du ganz genau weißt, da sind Leute dahinter, die das nur als Hobby machen, weil die schon jede Menge Kohle haben, da denkt man, ey, gib doch irgendeinem Tonmann ein bisschen Geld in die Hand, der geht da einmal drüber und dann klingt es wahrscheinlich so viel besser.
Absolut, so mache ich es auch.
Du gibst das auch jemandem?
Ja, das war für mich total klar, ne? Weißt du, wenn ein Plattenlabel einen Podcast macht, dann darf das natürlich nicht so klingen, als ob zwei Leute miteinander telefonieren. Also das ist mir ja klar. Also ich kann ja auch nicht einer Band erzählen, naja, ist ja ganz cool, so Mastering, scheiß drauf. und so, nee, das war ja klar. Und ich meine, am Ende, gut, ich weiß es vielleicht besser als andere, weil ich damit mehr in Berührung komme. Am Ende, was dann so ein Tontechnik-Mensch macht, wenn er einmal quasi die Einstellung so ein bisschen als Preset hat und so, das ist ja jetzt auch nicht mehr, dass er da zwei Tage lang dran sitzt.
Nein, aber auf keinen
Fall.
Wie
du schon sagst, das macht so viel aus.
Ja, absolut. Na? Absolut. Und ich würde selbst behaupten, selbst wenn mal eben so ein spontaner Podcast mit einem Handy oder so aufgenommen wurde, da kann hinterher noch echt viel glatt gezogen werden.
Absolut.
Ich hab einmal einen Podcast gemacht, wo ich wirklich nur mit zwei SM58 mit jemandem halt durch die Stadt gegangen bin. Das war kurz bevor die Kneipen hier wieder zugemacht haben. Da waren wir dann an einem Abend bis zur Sperrstunde, also bis 23 Uhr unterwegs und haben einfach die ganze Zeit aufgenommen.
Super.
Und auch getrunken dabei.
Ja, na so war's.
Naja. Das
war cool.
Ja, es geht. Also ich das dann hinterher geschnitten und editiert, beziehungsweise nicht geschnitten, aber editiert habe, da dachte ich auch, oh mein Gott, man merkt es wirklich. Man merkt, wie der Pegel zunimmt über den Podcast.
Man merkt den Verfall, okay.
Ja, man merkt den Verfall. Ja, es war gut. Du bist in Melle, ist das korrekt?
Ja, ja.
Warum, du kommst auch aus Melle, oder?
Genau. Ich bin gebürtig hier in Melle aufgewachsen und bin quasi nach meiner Zeit dann in Düsseldorf, wo ich bei Redfield Records quasi mit eingestiegen bin, bin ich wieder zurück nach Melle gegangen und irgendwie bin ich hier hängen geblieben. Aber ich finde es hier eigentlich auch ganz schön.
Ja, bestimmt. Ich meine, sonst wärst du nicht da. Aber ich meine, gerade mit Labels verbindet man natürlich eher Städte wie Berlin, Hamburg, Frankfurt, Köln und so weiter. Und gerade Redfield, was ja echt auch ein Name ist, Da gucken bestimmt Leute, wo ist denn Melle?
Das kann ich nicht beurteilen, ob das Leute sehen. Unser Vorbild, was die Geografie angeht, ist dann vielleicht Nuclear Blast, die da ja auch auf dem Land sitzen. Es ist tatsächlich aber so, da gebe ich dir recht und zumindest kann ich sagen, woran man merkt, dass der eigene Stellenwert steigt, ist, wenn die Leute zu dir kommen und du nicht mehr zu den Leuten fahren musst.
Wie also
wenn es wirklich, wenn es so wirklich ist, wir müssen es mal treffen. Und dann war es ja in der Vergangenheit so, dann fahre ich immer zu den Leuten hin. Und dann ist es aber wirklich mittlerweile, es kommen auch wirklich Leute hier hin, nach Melle. Und dann merkst du, das hat sich vor einigen Jahren dann so wirklich so gewandelt. Und da merkt man so, okay, da kommen die Leute dann aus Berlin nach Melle und nicht andersrum. Und dann merkst du, hast es irgendwie geschafft.
Steht ihr auch schon in der Tourismusinfo von Melle? Solltet ihr eigentlich?
Nee, auf keinen Fall. Also tatsächlich würde ich mal behaupten, dass hier fast niemand in Melle weiß, was Redfield Records ist und macht. Trotz der Tatsache, dass es vielleicht hier und da mal einen Zeitungsbericht über irgendwelche Erfolge gab oder vermeintlichen Erfolge gab, kann ich hier, und das ist ja auch der Vorteil, kann ich hier eigentlich so tun und machen, was ich will. Da quatscht dir keiner rein. Da denkt keiner, du bist irgendwie der Coolste. Falls das überhaupt jemand denkt, so, aber nee.
Ja, gut, kann man das von dem, das frage ich mich halt als jemand, der in der gleichen Situation ist, kann man bei einem 40-jährigen Mann überhaupt sagen, das ist der Coolste?
Nee, auf keinen Fall. Nee, kann man definitiv nicht. Nee. Das ist so wirklich, nee. Nee. Das sind ja unsere Bands. Unsere Bands sind ja die Coolen.
Das auf jeden Fall. Deswegen nehmt ihr ja Geld in die Hand, um deren gute Musik unter die Leute zu bringen.
Ja.
Wo lasst ihr eure Platten schneiden? Oder ist das unterschiedlich? Meinst
Pressen, ja, das ist unterschiedlich. Wir haben so einige Presswerke mal durch. In der Regel machen wir viel mit Optimal. In Brandenburg sitzen ja.
Okay.
So eins der größten deutschen Presswerke, würde ich sagen.
Ist für euch Vinyl immer noch wichtig?
Ja, also Vinyl wird tatsächlich immer wichtiger, ja, sogar wieder. Ne? Also CD ist nicht wirklich weg bei vielen Dingen, die wir machen. Mhm. Vinyl wird aber wieder oder ist in den letzten Jahren noch wichtiger geworden, unterschiedliche Auflagen zu machen und so welche Sachen. Also da merken wir schon, dass wir teilweise da wieder mehr machen müssen oder wollen auch.
Wenn du jetzt unterschiedliche Auflagen sagst, meinst du gleiche Platte, gleicher Inhalt, gleiche Tracklist, womöglich gleiches Artwork? Aber dann eine bestimmte Vinylfarbe, Splatter oder sowas.
Genau.
Das mögen die Leute echt gerne, ne?
Die Leute mögen es. Wir mögen es auch gerne. Aber das ist natürlich tatsächlich so ein bisschen auch dieses Argument, warum ich was kaufe. Du musst die Sachen natürlich auch einfach cool machen, ne? Also das war ja auch schon immer unsere Prämisse. Es muss gut aussehen. Das Artwork muss gut aussehen. Und wenn du dann natürlich unterschiedliche Schallplattenfarben hast, wenn du besondere Farbmuster auch irgendwie hast, das macht sie auch besonders, ne? Und das gehört mittlerweile ganz klar dazu, muss man wirklich so sagen.
Aber das ist was glaube ich, im Pop oder so im Mainstream, wie man so sagt, nicht wirklich gefragt ist. So scheint es mir zumindest. Also ja, es gibt auch Vinyl-Ausgaben von den großen Mainstream-Artists, aber das sind dann meistens immer straight schwarze.
Weiß ich gar nicht.
Es scheint zumindest so. Also ich sehe meistens nur von kleineren Labels, sei es bei euch oder bei so jemandem wie Denovali, da sehe ich dann halt oft, dass es zwei, drei, teilweise vier verschiedene Vinyls gibt. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch so ein Nischensammler-Ding ist.
Ja klar, auf jeden Fall. Hängt natürlich auch immer mit der jeweiligen Musikrichtung sicherlich zusammen, wie viel da gesammelt wird, aber das merken wir auch. Ja. Da hatte ich letztens auch einen Podcast mit Chris Weinrich, der das Charming Man Records macht, der hat das auch nochmal bestätigt, der ist auch noch ein bisschen Indie-lastiger unterwegs und das gibt's definitiv.
Und es ist immer noch das Königsformat. Hast du selber einen Schallplattenspieler?
Ja klar.
Was für einen?
Der ist irgendwie 20 Jahre alt.
Dann
den habe ich mal bei Thoma bestellt. Das ist jetzt nicht so ein Technics-Ding, sondern so eine Art Nachbau.
Ja, könnte das dieser Numark-Nachbau von Technics sein?
Ja, sowas in der Art, ja. Der steht da halt.
Und wie groß ist deine Platz?
Meine Plattensammlung ist total klein, ehrlich gesagt, weil ich ja quasi meine Plattensammlung hier im Lager sozusagen habe. Also 150 Platten in diversen Ausführungen. Und es, also ganz klar, da muss ich mich tatsächlich outen. Ich habe gar keine Zeit, mir Schallplatten in meiner Freizeit anzuhören, weil ich eigentlich kaum Freizeit habe.
Ist also, das so?
Ja, definitiv. Wenn man noch Familie hat, wenn man selbstständig ist und noch vielleicht ein paar andere Verpflichtungen, dann weiß ich nicht, wann ich noch Musik hören sollte, könnte. So ist halt einfach das Problem. Plus halt natürlich auch der Tatsache, auch da zerstöre ich jetzt vielleicht viele Illusionen, aber wenn du jetzt deinen ganzen Arbeitstag dich mit Musik beschäftigst und die ja auch hier hörst, so, dann bist du manchmal auch ganz froh, wenn du nach Hause kommst und das eben nicht machst. Und ich glaube, wie gesagt, vielleicht raube ich da hier und da Illusionen, aber ich glaube, das geht in anderen Berufen, das ist genau der gleiche Fall.
Kann ich sowas von unterschreiben? Ich höre seit Corona mir das Arbeiten unmöglich macht, höre ich viel mehr Musik. Weil klar, wenn du den ganzen Tag, weiß nicht, 12 Stunden irgendwo auf einem Konzert abhängst, ist nicht das Erste, was du tust, wenn du nach Hause kommst, eine Platte auflegen.
Richtig, genau. Ne? Also dann entweder mal Ruhe oder, wie gesagt, Podcast anhören, mal gesprochenes Wort. Ja, definitiv.
Du hast gerade auch gesagt, dass quasi deine Plattensammlung da bei euch im Lager ist. Ist das so, dass du bei jeder Band sagen würdest, das ist genau mein Cup of Tea, die Platte würde ich mir auch nach Hause stellen? Oder ist das so, dass der eine von euch dieses eher in die Richtung geht, der andere das? Weil ihr seid zu fünft, hast du gesagt. Und kannst du wirklich sagen, yo, also alles, was hier geht, das ist quasi meine Playlist in Vinyl gestanzt?
Ja, also es ist schon so, auch trotz der Tatsache, dass wir quasi nicht wirklich so in Hierarchien denken, muss es natürlich jemanden geben, der die Marschrichtung vorgibt, und am Ende ist es aber auch so, dass jedes Signing mein Signing im Grunde genommen ist. Also wenn ich das nicht möchte oder wenn ich damit nichts anfangen kann, dann kann ich die Band nicht sein. Also das bedeutet im Gegenzug, dass ich alles, was wir hier unter Vertrag haben, mit denen wir arbeiten, mit allen Bands, bin ich Fan, so, ne? Finde ich gut. Also, ja.
Okay, ja, es gibt ja auch Labels, wo dann wirklich so verschiedene A&R-Leute unterwegs sind, und der sagt dir dann, also die Band jetzt, du, vielleicht ist es nicht deins, aber die haben Potenzial, bababam. Und dass man dann als Chef auch mal sagt, ja, okay, ey, ich vertraue dir, ich wink das mal durch und ich gucke mir das mal interessiert an.
Das gibt's sicherlich auch, aber am Ende ist es trotzdem so, dass mich das irgendwie mitreißen muss, ne? Und mitreißen heißt dann vielleicht jetzt nicht unbedingt musikalisch oder so, aber mitreißen im Gesamtpaket, so vielleicht, ne? Dass man wirklich sagt, ey, was sind das für unglaublich kreative Menschen? Oder dass man ja auch, und das kommt ja auch ab und zu vor, dass man sagt, okay, da an dem Punkt, wo ihr jetzt steht, das finde ich schon sehr gut, aber eigentlich glaube ich, dass dann noch was viel Besseres bei rauskommt, wenn man auch wartet, wenn man noch dies, das macht. Ich habe da eine Vision, und das ist eigentlich das, was bei allen Künstlern irgendwie gegeben sein muss, also in meinem Kopf oder dann auch gemeinsam in unseren Köpfen, dass wir eigentlich sagen müssen, ey, wir sind begeistert davon und wir glauben, dass wir damit andere Leute begeistern können, und wir haben irgendwie eine Vision. Also wir wissen irgendwie, was Sache ist. Es gibt durchaus ja auch Bands, die sich hier bewerben, wo ich sage, ey, das ist aber cool. Ich aber überhaupt keine Vision habe, was man da machen kann oder wie es weitergeht. Ne? So. Und das meine ich relativ wertfrei, aber das trifft dann halt so für Redfield Records, für mich zu. Es gibt genug Leute, die das bestimmt dann einfach besser können als ich. Und dann muss man auch so klar das denen sagen. Und dann muss man lieber sagen, ey, ist total cool, was ihr macht. Und wenn ihr da eine Platte rausbringt, dann werde ich bin ich der Erste, der die kauft. Aber ich kann euch hier nicht veröffentlichen, weil ich weiß nicht wie. Mhm. Ich weiß nicht, wie ich das anfassen soll. Ne?
Ja, klar. Aber damit sprichst du was an. Wie werdet ihr überhaupt auf neue Künstler aufmerksam? Also nur durch Zusendung von Demos, oder wie läuft sowas?
Das ist eine Mischung aus allem. Also wir kriegen natürlich sehr viele Demos zugeschickt. Die landen dann immer bei mir, also natürlich digital. Ich höre mir alles an, was wir bekommen. Ich antworte jedem. Außer man kriegt halt so Massenmails. Das ist sicherlich ein ganzer Großteil. Aber dann haben wir natürlich auch ein Netzwerk von Bookern, Managern, zum Teil auch befreundeten Bands oder Bands, mit denen wir schon zusammenarbeiten, und die hauen dann auch Empfehlungen raus oder man meldet sich direkt, solche Geschichten.
Mhm. Und du sagtest gerade die so Massenmails. Du meinst damit diese hey there, please listen to my band. We really put all the effort in it and we gave our best and we're so proud of it, bla bla bla.
Genau. Also da finde ich es dann halt schade, dass Bands das so machen, weil die ja bestimmt auch diese Mail zwar in 5 Minuten geschrieben haben, aber das alles, was sie da aufgenommen haben, vielleicht nicht auch in 5 Tagen, sondern in 5 Monaten irgendwie oder noch länger produziert haben, und dass sich dann so zu bewerben ist natürlich ein bisschen traurig im Prinzip, und da spiele ich auch gerne den Ball zurück. Konkret, so wie du es jetzt beschrieben hast, gibt es ja definitiv Leute, die sich bei mir melden. Da weiß ich ja noch nicht mal, was sie von mir wollen, ehrlich gesagt. Also natürlich kann ich mir das anhören. So, ja. Dann habe ich das gemacht, was sie sich wünschen. So, da habe ich nichts von, da haben die nichts von. Ne? Deshalb sage ich halt immer, ey, schreibt doch einfach mal rein, was ihr wirklich wollt. So, ne? Also was ihr denkt oder was wir von euch wollen. nicht wollen, was wir für euch tun können.
Also da wirklich jetzt keinen blöden Smalltalk, ganz klar sagen, hey Alex, wir haben uns den Redfield-Katalog angeguckt, ich glaube, unsere Band könnte da gut reinpassen, hier sind zwei Aufnahmen, wir würden nämlich gerne mit euch eine EP, eine Platte, ein Album, whatever, veröffentlichen.
So gar nicht. Das wäre schon mal ein Anfang, ja.
Also ganz, ganz straight, ja. Unblumig und okay. Genau.
Ja, wenn du dann noch irgendwelche coolen Argumente hast oder irgendwas, ich meine, da kommt es ja immer drauf an, ein bisschen Aufmerksamkeit zu generieren, sozusagen. Mhm. Können die auch gerne rein, ne? Aber irgendwie zu erzählen, dass man irgendwie den coolsten Gitarristen auf der Welt hat oder so, das schockt in der Regel nicht, weil hat man ja nicht.
Weil das ist wer? Wer ist der coolste Gitarrist der
Weiß
Welt?
Weiß ich nicht, keine Ahnung.
Achso, ich dachte, du könntest jetzt irgendwie so deinen Lieblingsgitarristen raushauen.
Nee. Ach so, nee. Aber da gibt es bestimmt welche, die sich nicht in einer Band spielen, die sich bei uns gerade bewirbt, behaupten.
Möglich.
Das wäre cool. Also, wer diesen Podcast hört und das der Meinung ist, der darf sich gerne bei mir melden.
Mit erstmal jeder Art von Musik oder würdest du schon sagen, guck dir an, was wir machen und geh nicht zu weit davon raus?
Ja, also von dem her, das, was du da eben gesagt hast, wir haben uns den Redfeed-Katalog angeguckt, das ist schon sehr klug. Also das meine ich halt auch mit diesen Massenmails, ne? Wenn du da eine Southern-Rock-Band sich bei uns bewirbt, so, dann frage ich mich auch so, wie ernst meint ihr das denn jetzt wirklich, ne? Mhm. Also ihr habt euch ja, also da ist es halt so, da wird dann erwartet, dass wir jetzt da uns dann sehr ausgiebig mit diesen Sachen, mit der Band, mit den Songs beschäftigen und selber wird sich dann irgendwie 5 Sekunden damit beschäftigt, man hat irgendwie eine E-Mail-Adresse aus dem Firmenregister vielleicht rauszusuchen, wo Records hinten dran steht.
Ich wollte gerade sagen, ja.
Ne? So, ey, und dann also da bin ich dann auch mittlerweile so, dass ich dann auch durchaus noch mal nett, aber bestimmt antworte so, wie sie sich das denn vorstellen. Und dann gibt es durchaus auch Künstler, die dann sehr verstimmt reagieren.
Verstimmt?
Hm.
Okay. Also weil die Künstler sich jetzt überspitzt gesagt denken, wir haben schon so viel Arbeit in unser Opus Magnum, in unser Meisterwerk gesteckt, das sollte ja sowas von für sich selbst sprechen und überhaupt das Ganze zu vermarkten, das sollte doch jetzt das Label machen.
Nee, tatsächlich schon ein bisschen früher, dass ich halt einfach, also ohne da jetzt irgendwie jemanden zu sehr ans Bein zu bissen, aber wenn ich dann zurückschreibe, ey sorry, ihr habt euch nicht mit uns beschäftigt, und wie sollen wir das denn rausbringen? Also, sorry, da brauche ich auch gar nicht in eure Songs reinhören. Und dann kann das durchaus auch zu einer gewissen Verstimmung führen. Aber ich hoffe immer auch ein bisschen auf einen Lerneffekt.
Ich wollte sagen, du hast schon so ein bisschen so einen Lehrauftrag an dieser Stelle.
Ja, aber ganz ehrlich, also jetzt mal ganz ehrlich so. Jetzt mal ganz ehrlich so. Keiner hat Zeit. So, ich habe auch keine Zeit und dann habe ich auch keine Lust. So, weißt du? Und ich finde, man darf sich auch in gewisser Weise, oder man muss auch mal klare Worte sprechen. So,
naja.
Das ist was ich in den letzten 20 Jahren wirklich gelernt habe, nicht lange am heißen Brei rumsprechen, klare Worte sprechen. Und so viel kann ich sagen, es gab früher am Gymnasium bei uns einen sehr coolen Lateinlehrer und der hatte ein Stilblütenheft, so, und damit ein Stilblütenheft. Und da hat er immer unsere kuriosesten Übersetzungen reingeschrieben und dann am Ende des Schuljahres, wenn so alles gelaufen war, dann mal so vorgelesen. Das war in erster Linie für ihn, glaube ich, witziger als für uns, so, weil wir das natürlich alles nur so halb gepeilt haben. Aber ich hoffe, eines Tages auch mal so etwas Ähnliches im Musikkontext veröffentlichen zu können. Also die besten Bewerbungen werden definitiv hier archiviert. Die liegen hier alle noch rum. Digital wie auch physisch. So viel kann ich verraten.
Wie stark wird das Werk werden? 100, 200 Seiten?
Oh, keine Ahnung, aber ich würde behaupten, also 100 Bewerbungen kriege ich da mittlerweile zusammen und das sind wirklich ein paar ganz großartige Dinge bei.
Ja, dann könnt ihr auch noch direkt einen Buchverlag mit aufmachen.
Ja, das wäre eine gute Sache. Wir haben ja jetzt tatsächlich auch mit dieser Indie-Folk-Band, mit der, über die ich gesprochen habe, haben wir tatsächlich das erste Buch jetzt gemacht, herstellen lassen. Das erste Buch nach 20 Jahren. Ist auch wirklich mal wieder was Neues.
Welche Indie-Folk-Band?
Die heißt Von Weiden. Und die ist auf dem Sublabel Kursaal.
Okay. Ja.
Genau. Also von dem her immer wieder was Neues machen. Das ist unser erstes Buch. Das war schon auch ein bisschen ein Traum. Und wer weiß, vielleicht kommt da irgendwann nochmal ein zweites Buch.
Was ist das für ein Buch?
Das ist ganz interessant, weil die Band so eine Art Geschichte, im Grunde genommen eine Geschichte erzählt. Das Album heißt Grand Monarch, das ist ein bisschen so das altes Wort für Landstreicher, sozusagen. Okay. Und da wird eigentlich eine Geschichte drumherum erzählt, über einen jungen Burschen, der heißt Eddie, und der zieht eigentlich dann so los und findet so sein Glück und genau, also so, jetzt so ganz verkürzt dargestellt. Und die Band hat das eigentlich so in eine Art Hörspiel fast schon eingebettet, also die Songs werden unterbrochen mit Interludes, wo dann so in ein, zwei Minuten ein Sprecher noch diese Geschichte weitererzählt und parallel dazu gibt es wirklich noch ein Buch, das quasi diese Geschichte darstellt, mit den Songtexten, mit diesen Erzähltexten, und ist ganz liebevoll gestaltet. Genau, und das ist quasi das erste Buch, was wir parallel zu dieser CD-Veröffentlichung dann haben herstellen lassen.
Ist das jetzt ein neues Projekt?
Also das ist jetzt gekommen, also das wird im August wahrscheinlich veröffentlicht. Mhm. Da arbeiten wir aber schon locker 2 Jahre dran an dem Projekt.
Wow, 2 Jahre, und das ist ein Album und das Buch.
Genau, also das ist alles eins, ne? Also die Band wird dann auch wirklich in wenn es dann wieder möglich ist, so eine Aufführung tatsächlich mal. Ein Konzert ist vielleicht ein bisschen zu kurz gegriffen, das wird wirklich eine Aufführung auch werden mit dem Sprecher und mit dieser Geschichte. Wir tüfteln noch ein bisschen daran, wie wir das machen, aber das ist halt eher Theaterbühne als Club.
Mhm.
Das ist schon ein großes Ding irgendwie und super spannend zu begleiten, solche Projekte.
Ist das eine deutsche Band?
Ja, ja.
Okay, also das ganze Ding ist auch dann auf Deutsch?
Ja, ja, also definitiv. Das ist eine Band, die hier tatsächlich auch sogar aus der Gegend kommt. Quasi einmal über die Grenze Ostwestfalen und dementsprechend auch diesen ostwestfälischen Charme auch mit sich bringt. Das wird man in dem Buch auch feststellen. Genau.
Von Weiden.
Von Weiden heißt die Band.
Okay, das ist jetzt so, das Projekt in Gänze ist, glaube ich, nichts, was viele Leute mit, darum ist es wahrscheinlich auch auf dem Sublabel, aber mit Redfield Records in Verbindung bringen würden.
Absolut.
Und habt ihr dann dieses Sublabel, dieses Imprint, wie man es auch nennen möchte, habt ihr das dann speziell oder wurde das ins Leben gerufen, um Musik zu veröffentlichen, die in den Charakter, in Anführungszeichen, Redfield Records nicht so gut reinpasst, euch aber trotzdem gefällt?
Ja, korrekt. Also das haben wir natürlich dann relativ schnell festgestellt, dass wir mit Redfield Records nicht mehr alles veröffentlichen können, was wir wollen, weil das keinem gerecht werden würde. Wir würden quasi den Namen, diese Marke verwässern und die Bands, also wir haben ja auch immer festgestellt, wenn wir quasi Indie-Bands gemacht haben, das hat immer nicht so funktioniert, wie wir das gern hätten, einfach glaube ich, vielleicht auch so ein bisschen, weil dieser Stempel Redfield Records drauf war. Und da war das eigentlich nur eine logische Konsequenz, wenn du eine Band hast, die noch mehr aus diesem Indie rausfällt, sondern wirklich Indie-Folk, also nochmal ein bisschen spezieller als die singen auf Deutsch, dass da was Eigenes her muss. Und wie gesagt, die kommen ja direkt aus der Gegend und wir sind auch die letzten Jahre lange befreundet gewesen oder sind befreundet. Und das war eigentlich dann so der Auslöser, dass wir eigentlich gesagt haben, ey, die Idee, auch da wieder, diese Idee gibt es schon ganz lange. Dann machen wir das doch jetzt einfach.
Mhm. Und dann ist das oder der Name des Sublabels quasi so der Name einer eigenen Kollektion.
Ja, wenn du das so willst, na, am Ende ist es natürlich, sind halt Namen einfach nur, ne? Da steht einfach ein anderer Name drauf. Am Ende, wenn du ins Büro gehst, sitzen da die gleichen Leute und arbeiten an den gleichen Sachen. So.
Das wäre jetzt tatsächlich auch eine Frage, klar, ob da dann nochmal Leute sind, die sich nur darum kümmern. Aber vielleicht, ich meine, gut, sowas kann ja passieren, wenn das Label dann oder die Bands von dem Label ganz viel Arbeit verursachen im positiven Sinne.
Ja, ja. Das ist ja nicht auszuschließen, so, aber auch da am Ende ist es trotzdem so, dass das alles quasi von den gleichen Leuten dann am Ende gesteuert wird. Also das ist wirklich tatsächlich so, muss man das so unromantisch sagen, es ist in erster Linie ein anderes Logo.
Okay. Ne? Was wird bei euch dieses Jahr noch passieren? Oder sowohl beim Label, das mit dem Buch haben wir gerade schon gehört.
Genau.
Aber was wird bei euch passieren, erstmal unabhängig von der Entwicklung der Pandemie?
Also was wir auf jeden Fall weiter machen wollen, ist, wir wollen einfach also wir sind über die ganzen letzten Jahre, und das hat man vielleicht jetzt auch so über das Gespräch ein bisschen gehört, wir wollen einfach vorankommen. Ne? Wir wollen gucken, dass wir alle technischen Möglichkeiten, die es so gibt, dass wir die noch besser für uns nutzen können. Das bedeutet interne Strukturen verändern, verbessern, aber auch dieses Thema Vertrieb, was wir selber machen, dass wir das richtig optimal hinkriegen und da dann auch, wie gesagt, alle Möglichkeiten nutzen, die es halt so gibt, dass man sich das dann nochmal genau anschaut, dass man Prozesse verschlankt und so. Also sehr viel interne Dinge wollen wir eigentlich verbessern, damit es eigentlich für jeden noch einfacher ist, hier zu arbeiten und noch flexibler zu arbeiten und auch effektiver am Ende dann auch seine Zeit zu nutzen für die Künstler und für uns.
Ich muss dich was fragen. Dieses am Geschäftsmodell arbeiten, also nicht im Geschäft arbeiten und somit Labelarbeit machen, Platten veröffentlichen, jada, 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 sondern dieses am Geschäft arbeiten, Strukturen optimieren etc. Ist das was du schon immer hattest oder bist du da quasi erst so drauf gekommen, als du schon im Prozess des Arbeiten warst? Weil das erinnert mich total an mich.
Okay. Also eine Mischung aus allem. Ich glaube schon, dass ich früh eigentlich immer versucht habe, einfach zu hinterfragen, warum man was macht und eben nicht so dieses, naja, das machen wir schon immer so, ja gut, dann machen wir das halt immer so. Sondern eigentlich mir immer überlegt habe, so, was ist denn eigentlich das Ziel und wie kommen wir denn am besten hin? Das wäre ja eigentlich viel, viel klüger, wenn wir den anderen Weg nehmen, weil dann geht es da viel schneller oder dann haben wir das Ziel viel besser erreicht. So, ne? Das ist, glaube ich, schon immer drin. Aber ganz klar, der Weg dahin hat es natürlich auch in sich, spätestens wenn man mit Mitarbeitern arbeitet. Da musst du selber ja auch nochmal unglaublich viel lernen und unglaublich nochmal in Prozessen denken und die dann auch wirklich verändern. Das fängt ja bei den kleinsten Kleinigkeiten an, zum Beispiel in so einem Lager. Ne? Wie finden sich neue Mitarbeiterinnen im Lager zurecht oder Mitarbeiter? Ne? Wo du selber sagst, naja, das habe ich schon seit irgendwie 100 Jahren hier
Ich kann hier mit geschlossenen Augen durchgehen. Ja.
Genau, so, ne? Ich könnte das so rausziehen, aber neue Leute, die stehen davor und denken sich so, Alter, was ist denn hier los? so, und das sind, ne, und das sind so Dinge, damit muss man sich tatsächlich viel beschäftigen einfach. Und das, ja, erfordert natürlich auch viel, viel Zeit. Und klar, das kommt dann mit der Zeit auch.
Wie viele von euren, also, oder nein, anders, irgendwann wird die ganze Lockdown-Situation, Lockdown in Anführungszeichen natürlich, die konzertlose Zeit wird hoffentlich irgendwann vorbei sein.
Ja.
Wie schnell werden oder wären eure Bands so, das kannst du wahrscheinlich nur pauschalisierend beantworten, wie schnell wären die bereit, eine Tour zu buchen, wieder rauszugehen? Stehen die alle schon in den Startlöchern?
Ich glaube, im Großen und Ganzen schon. Wobei die Bands halt das nahezu gar nicht mehr selber buchen, sondern die Agenturen. Und die haben das alles, glaube ich. So, ich bin ja im Austausch mit vielen und die haben das zum Teil ja dann auch optioniert und geplant. Also ich glaube schon, sobald es wirklich losgeht und man sich darauf verlassen kann, ist das so, dass sie dann ihre Termine raushauen, wenn sie das nicht eh schon getan haben. Ja.
Also die haben den Plan quasi schon in der Schublade liegen.
Ja, also diese Szenarien, die sind auf jeden Fall da.
Was glaubst du, wann geht's los? Lass dich mal zu einer vielleicht qualifizierten, vielleicht unqualifizierten Aussage hinreißen.
Also qualifiziert wird es definitiv nicht sein. aber ich sag mal so, ein Szenario, mit dem wir jetzt so grob planen, ist, dass man irgendwann so im nächsten Jahr halbwegs vernünftig in so einem normalen Betrieb vielleicht touren kann.
Ja, vielleicht so nächster Sommer, so in einem Jahr von jetzt.
Ja, Sommer glaube ich auf jeden Fall. Vielleicht auch schon, wenn man Glück hat im Frühjahr, dass das vernünftig in den Clubs laufen kann. Ja, aber wie gesagt, das ist jetzt totale Wunder.
Natürlich, das ist, klar, aber das sind natürlich Gedanken, die Leute wie du und ich einfach mit sich rumtragen. Weil man denkt ja schon irgendwann, ja, es muss ja, man hat sich bis heute ja noch nicht so irgendwie der Ansicht ergeben, dass es nie wieder passieren wird.
Ja, klar.
Und man überlegt halt auch und man hört jetzt, oder ich höre jetzt auch sowas wie, ja, eventuell geht das jetzt schon im Herbst los. Was ich persönlich mir wünschen würde, aber ich kann es nicht so ganz glauben, weil das ist halt wieder dieses in 3,5 Monatsschritten gedacht und das hat nie so oder bisher nicht so gut funktioniert.
Ja.
Ich meine, wir haben ja am Anfang noch alle gedacht, so wir machen jetzt mal 2 Monate Pause und dann geht's einfach weiter.
Ja, wobei ich sagen muss, ich sehe, also das tatsächlich jetzt gerade sehe ich es aufpoppen, also im Herbst, dass es Konzerte gibt. die zwar in gewisser Weise Corona-konform stattfinden, also so ein Open Air mit 300 Leuten oder so, das sehe ich gerade wirklich aufpoppen. Zum Teil auch wirklich gefördert durch Städte.
Ja, das stimmt.
Oder Neustadt Kultur oder beides, ne? Das sehe ich auf jeden Fall jetzt gerade in diesem Augenblick, wo ich dann die Meldung auch von Bands teilweise kriege, die sagen, du, das könnte sein, dass wir da nochmal spielen, da hat jemand angefragt, wo jetzt man doch mit einer Handvoll Konzerte jeweils so kalkuliert. Das sehe ich schon gerade.
Ja, es wird gerade irgendwie so ein bisschen auf Herbst optioniert.
Herbst oder sogar Spätsommer.
Okay. Also,
teilweise im August habe ich da jetzt auch schon was gehört.
Okay. Ja, hoffen wir mal. Ich meine, hoffen wir A, dass es funktioniert und B, dass das Ganze dann nicht irgendwie wieder einen Prozess in Gang setzt, der dann einen normalen Tourbetrieb noch weiterhin lahmlegt.
Richtig, naja.
Alright, Alex, mein Lieber, ich glaube, ich habe dir genug deiner Zeit geklaut.
Die hast du nicht geklaut, alles gut.
Habe ich mir geliehen.
Ich werde sie zurückfordern.
Ja, kannst du gerne machen. Liebe Grüße nach Melle. Ich hoffe, bei euch ist das Wetter auch noch schön und du kannst den Rest des Tages irgendwie im besten Fall mit wenig Arbeit und viel Family genießen. Ich sag danke und würde sagen, bis zum nächsten Mal.
Alles klar, herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut und das Wetter ist hier super und ich hoffe, du kannst es auch noch gut nutzen. Also, ciao.
Und wir sind raus. Bevor ihr jetzt auscheckt, noch zwei Kleinigkeiten. Ihr findet die Links zu Redfield Records, dem Redfield Podcast und eigentlich allem, was wir heute besprochen haben, in den Shownotes und auf der Website. Wenn ihr Bock habt, tragt euch doch für den 5G-Newsletter ein. Dann gibt es alle zwei Wochen eine Mail mit G-lesenden Büchern oder Artikeln, G-hörten Podcasts oder Platten, G-sehenden Filmen oder Videos. Sachen, die mich umgetrieben haben in 5 kurzen Punkten. Ist eine kurze Mail. Den Podcast könnt ihr überall, wo man Podcasts hört, abonnieren. Fotos gibt's auf Insta. Support in barer Münze kann man über Steady leisten. Hey, was immer ihr tut, macht's gut. Bis später.